Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über die NLS, über NLS 7 mit dem Sieg von Ralf Aaron und Lukas Stolz. Ralf Aaron, ja, sein Comeback gefeiert. Mit ihm haben wir gesprochen und vor allen Dingen, ob denn es sinnvoll ist, sich ins Simulator zu setzen oder in den Simulator zu setzen, um dann sich wieder zurück in den Motorsport zu greifen. Die Antwort darauf überrascht und hat mich selbst dort auch überrascht. Das hört ihr gleich. Wird's weiterhin sportlich bei der IMSA, nämlich war das eher ein Crash-Festival als ein 6-Stunden-Rennen. Dieses 6-Stunden-Rennen, das besprechen wir auch nochmal gleich für euch in dieser Folge. Kevin Estre und Jack Aitken, das sind die beiden Hauptprotagonisten gewesen von den 6 Stunden von Road America. Das jetzt eben in den kommenden Minuten. Schön, dass ihr und dass du dabei bist. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, wir sind bei den NLS-7-Lauf angekommen, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Das war ein Traum-Comeback, nämlich von Ralf Aaron und eben Lukas Stolz. Lukas Stolz, der das Auto dementsprechend ja auch mitpilotiert hat, sehr gut drauf war. Ralf Aaron tatsächlich ja auch die Pole-Zeit gesetzt hat, das muss man schon sagen. Deshalb spricht man ja auch hier und da von einem kleinen Märchen, was jetzt für Ralf Aaron, der nach seiner 5-monatlichen Rennpause eben nach dem schweren Unfall bei den 12 Stunden von Bathurst wieder in einem Auto saß und vor allen Dingen dieses Rennen eben gewinnen konnte. Zweiter, und das muss man sagen, war auch ein starker Auftritt erneut, wieder von der Schubert-Mannschaft mit Klingmann, De Wilde und Tramnitz mit den Yokohama-Reifen. Und das gehen wir ein bisschen vielleicht chronologisch nochmal durch. Lukas Stolz, ja, vom Start weg den Start gefahren. Der setzte sich auch direkt gut weg. Der AMG von Windward Racing hat das Geschehen eigentlich so gut wie immer in Griff gehabt. Man gab die Führung eben nur kurzzeitig durch verschiedene Boxenstrategien, die es ja am Nürburgring gibt, aus der Hand. Aber sonst muss man sagen, gab es da nicht viel zu rütteln. Der Schubert BMW, der das einzige Fahrzeug, das dem Tempo wirklich mitgehen konnte, der dann dem dritten Boxenstopp von Jens Klingmann zwischenzeitlich eben auf wenige Sekunden am Mercedes-AMG GT3 ran war, war dann auch durch die Boxenstopp-Strategien dadurch begünstigt, aber man hat ja eben gewisserweise dann wieder Distanz halten müssen und das Tempo von Windward war dann einfach viel zu gut. Aber auch der zweite Platz des Schubert BMWs war nicht gefährdet, muss man ehrlicherweise sagen. Da war dann einfach die Pace im Vergleich dann auch zum Black Falcon Porsche, nämlich zu Assenheimer, Müller und Pereira, dann auch zu gut. In gewisser Weise war es ja interessant, denn Pereira ja auf der Siegerehrung nicht dabei, nämlich er war ja schon bei dem Rennen der GT World Challenge Sprint in Magny-Cours. Der Car Collection Porsche von Gorjan, Fontana und Menzel, Vierter geworden, Platz 2 in der Pro-AM-Wertung, dort dann eingefahren. Der Müllner Porsche hingegen ganz stark in der Reihung dann auf Platz 5. Rump, Bühnagel und Nagelstieg, die dann sich dann mit dabei setzen konnten. Man lag eben, wie gesagt, lange Zeit auf Platz 5. Nämlich in der letzten Runde noch den Platz eben verloren an Pavel Leftorov im FK Performance BMW, der mich sehr überrascht hat außerhalb der ADAC GT Masters. Fury, Harper, Leftorov und Osten. Allein 4 Fahrer dann bei einem 6-Stunden-Rennen zu stellen, ist schon sehr ungewöhnlich. Und das eben sehr, sehr stark, muss man sagen. Dann kommen wir noch zum bizarren Unfall zwischen dem Ford und einem Mercedes. Frank Stippler lag ja in der Startphase zunächst die lange Zeit auf Platz 2 und hatte Adam Christodoulou im Era Mercedes, der ja neu an diesem Wochenende sich präsentieren konnte, dabei gehabt. In der Bildsteinkurve auf dem Grand Prix-Kurs herrschte dann Kurt 120. Auf Kurvenausgang gibt es eben diese 2 Streckenposten, die nahe beisammen auf den unterschiedlichen Seiten der Strecken unterwegs sind. Links, muss man sagen, am Grand Prix-Kurs liegt dann der Posten 36, der vorher kommt. Und auf der rechten Seite Posten 37. Insgesamt muss man sagen, die Situation in der Mercedes-AMG-Arena jetzt nicht unbedingt so von Vorteil. Das beobachtet man gerne, wenn man mal den Start aus dieser Perspektive verfolgt, dort dann im Paddock und sich dann den Parkplätzen dort vorbeikämpft in Richtung AMG-Arena. Dann sieht man oft, wenn es dort Unfälle gibt, dass ja, Flaggen nicht so allzu gut beachtet werden. Jetzt gibt's ja seit längerem ja schon die Hilfe mit den digitalen Lichtersignalen, aber die helfen ja auch nicht immer, zumindest wenn man sie dann nicht sieht. Machen wir weiter dort. Stippler sah eben dieses Code 60-Schild an Posten 36, was dort ja links postiert ist. Chris Cedullo nur die grüne Flagge an Posten 37 eben rechts dort positioniert ist. Stippler bremste dann auf 60 ab. Chris Cedullo war dann eben von dieser Aktion überrascht. Der Ford musste dann eine längere Reparatur in Anspruch nehmen. Für den Mercedes-AMG war das Rennen dann ebenfalls auch beendet. Der Schuld wurde dann Adam Chris Cedullo dann eben in gewisser Weise zugesprochen. Zwei weitere Gesamtfahrzeuge mussten dann auch noch in der ersten Stunde dann das Rennen beenden. Christian Cognis musste den Walkenhorst Aston Martin nach 4 Runden mit Problemen eben an der Hinterachse abstellen. Ein Folgeschaden durch den Unfall im Zeittraining liegt wohl dort im Bereich des Möglichen, so die Berichte. Aber man muss auch sagen, das ist bisher auch noch nicht bestätigt. Genauso auch problematisch lief es bei Dörr, die ja mit Phil und Ben Dörr an diesem Wochenende in den Start gegangen, genauso wie mit Volker Stritzek. Man verlor vorzeitig mit Problemen am Keilriemen, Boden. Man muss aber sagen, man kam aber zum Glück über die Distanz. Gleiches galt auch für den Gamotta BMW, der in gewisser Weise lange jetzt über die Saison immer für Aufsehen sorgte. Nämlich nach nur 3 Runden hat man die schwarze Flagge mit orangenem Punkt bekommen, die sogenannte Spiegelei-Flagge, weil das Feuerlöschsystem eine nicht ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit anzeigte. Also in gewisser Weise eine Lappalie, weil das Auto hätte durchaus, wie gesagt, technisch einmal falsch funktioniert, aber wenn es halt eben den Regeln nicht entspricht, dass man eben dort nicht ordnungsgemäß unterwegs ist, dann zeigt das ja, wie gesagt, einiges. Wir holen uns mal nochmal Stimmen ein, nämlich einmal Ralf Aron, hören ihn dort zu seinem Comeback und vor allen Dingen auch Christian Cognis nach dem Qualifying vor dem Rennen in Bezug dazu, was man denn verändert zwischen 24 Stunden Nürburgring, was ja relativ, ich sage jetzt mal, human von den Temperaturen anging, besser gesagt, teilweise auch fast schon zu kalt, aber dann auch zum Thema dann den 6 Stunden an diesem Wochenende.
After a successful 24-hour race of Nürburgring back at NLS, a good starting position for today, 6-hour race, a long race. What can we expect from your team?
I think we should be reasonably positive. P6 is not bad, as you say. There's a lot of strong cars here. Actually, a really big field of GT3 cars, so that's good. Dennis is really on it. I think the pace is in the car. We have to see where we are with the heat. Don't know really how we stack up. I mean, I think this morning we definitely had the potential to be really up there with the car again. So all positive so far. Now it's going to be a battle on the first GP lap to try and get as far up as possible, but everyone wants that, of course, and then we'll see.
Did you change anything from 24-hour Nürburgring to this? I mean, the temperatures last race was super hot. 24 was, typical Eifel weather, not so warm. Did you change anything from these races?
I mean, there's a lot of small changes for sure. As you mentioned, the heat is really different. So the tires are all different, which makes a big difference on the rest of the car as well. So obviously we this is strange. It's the same track always, but it's always a different track as well. So we somehow always glide in between settings. And we are, to be fair, I think we're not really, really close to the 24-hour setup anymore. So we're always trying to improve and find small things. We're developing tires on practice with Rally. Trying to find always a little bit of an improvement. So it's the nature of the game.
After your big crash, finally see you back on track. How does it feel and how was your recovery from Bathurst crash to now the stage, the 6-hour race?
Yeah, the recovery felt really long, but actually considering everything, it was quite short and I feel fantastic. And I think the lap this morning proved that.
another question. I mean, your performance are good. I mean, how do you train? Simulator, anything?
Actually, not a lot, because I had to give some rest to my back, and being in the simulator seat for many hours is not so good. So, but I did a little bit on Tuesday before coming here, and mostly I've been just training in the gym and trying to get myself physically as good as possible.
Kommen wir noch natürlich in die Klassen der VLN hinein, und dort, muss man sagen, gab es folgende Ergebnisse. Schauen wir dort rein in die Klassen, und da beginnen wir natürlich bei den Klassen BMW M2 Cup, Hofer Racing bei Bonk Motorsport gewonnen, Ranko Majtanovic und Michael Schrey, 2 Minuten 14 vor Mark David Müller und Henrik Seibel für Ravenol Motorsport, und dahinter dann Adrenalin Motorsport Manhattan Wheels mit Benjamin Albers, Nico Silva, Santiago Bastarica mit der 870. Das ein Abstand von 3,57, was nach 6 Stunden Rennen gar nicht mal so wenig ist an Abstand. Dann M240 Cup. Sven Markert, Eduardo Bugane und Yannick Fübrich, auch Andrelli Motorsport auf Platz 2, Schmickler Performance, Paul Baraffin und mit Flip, Philipp Hornjet und Morin Gott, und auf 3 Yannick Reinhardt und Alboreto sowie Jean-Luc De Oria. Auch Abstand 4 Minuten von 3 auf 1, was wirklich, wie gesagt, nicht viel ist. Noch weniger war es im Cup 2 Tross. Gewonnen dort Alexander Hart, Benjamin Heitz und Benjamin Kozolowski mit Black Falcon Team Zimmermann. Die haben sich übers Rennen immer duelliert. Das hat man ganz schön gesehen mit Ryan Harrison, Raphael Rennhöfer und Leon Wasserteurer mit dem Liquid Wormley Auto von Black Falcon. Genauso wie das SRS Team Sorg Rennsport. Die haben zumindest das Podium festgemacht. Patrick Rütter, Fabio Grosse auf Platz 3 dann unterwegs. 2 Minuten 56, insgesamt 4 Autos innerhalb von einer Runde, nämlich auch noch das Auto von Nico Bastian, Joshua Bedanski, Tim Scherbert und Ivan Pecklin sind noch in dieser einen Runde drin gewesen. Das Ganze eben auf Platz 4 positioniert. Cup 3 gewonnen, Oskar Sandberg und Alexander Vielenbach mit 13 Sekunden Vorsprung. Smiles Racing vor Vionesse Motorsport, Lorenz Stegmann und Moritz Oberheim. Marius Rauer, Michael Marx und Tobi Goodman. Das sind die Fahrzeuge, die sich dann mit W&S Motorsport 2 und 3 dann eben auf dem Podium noch breit gemacht haben. Das, wie gesagt, in der Klasse der Cup 3 Fahrzeuge. Insgesamt muss man sagen, war dort ja auch viel los. 17 Autos, die dort ins Ziel gegangen sind. Aber auch natürlich einige auch ausgefallen. Also da ist auch immer viel Blech oder beziehungsweise Ausfälle, die dort dann mit dabei sind. Insgesamt 4 mit an der Zahl. Auch einiges in der Startphase dort, was die Segel streichen musste. SB10 gewonnen von AV Racing bei Black Falcon mit Malcolm Harrison, David Ogbon und Ross Turner. Alexandru Vasilescu noch auf der auf dem Fahrzeug gewesen, das eben eine Runde gewonnen vor dem Pro-Sport. Mercedes AMG GT4, der mächtig immer mit dem Splitter unterwegs war. Anton Abe, Yannick Himmels und Jörg Fiebern, die dort mit dabei sind. Hofer Racing bei Bonk mit Maximilian Partl, Felix Bartl und Philipp Wiskirchen mit dabei in der Position 3. Ebenfalls eine Runde Rückstand gehabt. Dann geht's weiter natürlich in den Serien näheren und in den weiteren Serien nahen Klassen. Insgesamt muss man noch sagen, war es interessant, was in der SP7 angeht, nämlich mit dem Porsche 992 GT3, der ja in der Startliste so drinsteht, aber wohl ein GT4-Modell war, was zum Test undercover unterwegs war. Man hat sich auch so ein bisschen gewundert, wo kommt jetzt dieses schwarze Auto her, weil das auch sehr spartanisch, nämlich nicht foliert war. Henrik Still, Michael Gatting und Marco Seefried, also sowas, alles eingefleischtes Porsche-Personal, was dieses Auto getestet hat. Und deswegen muss man sagen, war das ein Hingucker an diesem Wochenende. Dann geht's weiter in der Klasse der dann gleich Front- und Heck angetriebenen SP-Fahrzeuge bzw. in der VT-Fahrzeuge. Das ist immer so SP, VT, aber das sind wie gesagt ja die VT2 F+4WD. Dort gewonnen Christophe Dupré, Jürgen und Joachim Nett. Das eine Runde vor dem VW Golf 8 von eingesetzt von der MSC Dünen-Mannschaft Thomas Schönfeld, Dennis Sorase und Fernandes Flavia Pellegrino in dem VW Golf, wie gesagt, und dahinter der Cupra Leon von Lars Fütting, Giancarlo, Gino Lürs und Michael Eichhorn, genauso wie Tobias Jung. Sonst ausgefallen auch das zweite Auto von MSC Dünen, Pascal Otto Fritsche, Michael Bohrer und Alex Schneider, dass eben die Autos davon zwei sind nicht ins Ziel gekommen, wie gesagt, eins davon und auch der Cupra Leon von Tobias Jung, Michael Eichhorn und Markus Weinstock und Marcel Unlan sind ebenfalls nicht ins Ziel gekommen. Da war Schluss eben nach der achten gezeiteten Runde. VT2 RWD gewonnen von Philipp Stahlschmidt, Philipp Leisen und Daniel Zielz. Man war in der imaginären Wertung der Fahrzeuge sogar. Jetzt die Frage, wie wurde man abgewunken, wie viele Runden hat man mehr gehabt, deswegen ist es immer schwierig zu beantworten, die schnellsten Runden 9,25,5 zum Vergleich der Audi gefahren 9,20,4 schnellste Runde, das ist schon wahnsinnig, was der Audi dort abreißt. Wie gesagt, Stahlschmidt, Leisen und Zielz gewonnen für Adrenalin Motorsport in der VC2 RWD Toyota Supra, dann dahinter mit Takuma Maya Sano und Jin Harino in der Tour Tires with Ring Racing Mannschaft mit der Supra. Eine Runde Rückstand hat man dort, genauso auch wie Alejandro Gutierrez, Kurt Sturbe, Rainer Gellhaus und Lars Dukkek mit dem Auto 330i in dieser Klasse. Auch hier viel ausgefallen, unter anderem der 230i von Schmickler, von Morincott und Hargey Farran. Weiter geht's für uns in der Cup 3 haben wir alles schon, Cup 2 haben wir alles schon. Wir können gerne noch, wenn ihr das mögt, Service machen aus der AT-Klasse. Das ist relativ schnell abgefrühstückt, nämlich Max Kruse Racing mit Christoph Lenz, Christian Kohlhaas und Finn Zulauf, den AT1-Kategorie gewonnen. 2 Minuten 13 vor dem Auto von Jan Japp von Ron und Tom Coronel und in der AT2 das einzig fahrende Fahrzeug dort Broadband, Steve Brown, Chardonin und Manuel Metzger, das nach 39 Runden ins Ziel gekommen ist, das ohne größere, zumindest ersichtliche Probleme. Weiter geht's für die Nürburgring Langstreckenserie, dann etwas später wieder im Jahr, muss man sagen, nämlich dass dann ironischerweise nach dem 6-Stunden-Rennen gibt es ja dann immer noch mal eine kleinere Pause, nämlich geht es dann weiter. Aber dann direkt mit einem Doppelstart, nämlich das Rhein-Nuldus-Langstreckenrennen. Die 65. Ausgabe davon, das dann eben am 12. September und am 13. September gibt es dann das ADAC-ACAS-Cup-Rennen NLS 9. Dann eben am Sonntag. Sind wir gespannt, wie es dann dort termintechnisch für die Teams passt. Schon gesprochen darüber, dass wir dann auch noch natürlich das Thema ADAC 24-Stunden-Serie haben. Es wurde in den Medien nochmal viel über die Struktur aufgeklärt, wie es denn dazu kommt, wer wie was macht. Empfehle ich zum auch natürlich den Artikel von motorsporttotal.com in dem Bezug dazu und generell muss man sagen, die Stimmung dazu auch von den Beteiligten, die man so ein bisschen, wenn man auf Record gesprochen hat, war jetzt nicht allzu gut zum Thema 24-Stunden-Serie. Also da hoffen wir mal, dass man da zumindest eine Lösung bekommt. Aber sie war zumindest ähnlich schlecht, wie sie, ja, ich sag jetzt mal, zu dieser NES-Thematik gepasst hat. Nämlich, man möchte eigentlich mit der Nürburgring-Langstreckenserie in gewisser Weise Form und in der aktuellen Form gerne weitermachen. Wie es dann passiert, da hängen wir nicht drin. Da müssen wir eben schauen, wie das Ganze dann ablaufen wird. Kommen wir zu dem Sauber-Tech Sportscar Championship, nämlich dort sorgt der Unfall von Kevin Estrin und Jack Aitken im letzten Restart bei den 12 Stunden von Road America zu heftigen Diskussionen. Jack Aitken im Action Express Cadillac greift beim letzten Restart dann noch einmal dann an, nämlich an Laurens Vanthoor und Kevin Estre, letztgenannt war eben im Auto gesessen. Außenbahnangriff in Kurve 1 ist jetzt nicht unbedingt so vorgesehen, geht aber. Estre, muss man sagen, zieht aber rüber und schickt dann beide ins Verderben. Profiteur war ausgerechnet, muss man sagen, dann das Auto von Laurin Heirich und vor allen Dingen auch Porsche Werksfahrer, der mit dem privat eingesetzten JDC Miller Racing-Fahrzeug dann ja immer bei den Langstrecken an den Start geht, hat dann Platz 2 geerbt und hat dadurch jetzt die Meisterschaftschancen von Laurin Heirich intakt gehalten. Nämlich ist man mit 128 Punkten Rückstand dann doch mit theoretischer Natur besetzt, aber man muss auch sagen, da sind ja zumindest noch einige IMSA-Rennen zu gehen und je nachdem, ein weiterer Ausfall darf sich die Action Express-Mannschaft hingegen dann wahrscheinlich nicht mehr erlauben. Da ist das letzte Wort aber, wie gesagt, noch nicht gesprochen. Das Ergebnis ist und bleibt provisorisch, nämlich dort wird ein umfassendes Review gemacht, nämlich das letzte Wort, wie gesagt, nicht dadurch gesprochen, da die Action Express-Mannschaft dort ein Veto eingelegt hat und dort dann eben mit einem Protest dort ein anderes Ausgangsszenario gerne mit dabei haben möchte. Zum Sportlichen: Wayne Taylor Racing gewinnt nach einer zweijährigen Durststrecke mal endlich mal wieder ein Rennen. Eigentlich hat man ja gedacht, dass nach dem Crash ja, wie gesagt, der Aston Martin auf Platz 2 liegt, aber Roman Dein Anglis und Tom Blomqvist gab ja noch den Unfall dort. Da gab es dann später noch die Strafe und deshalb haben wir hier schon gesprochen von Laurin Heirich, der dann schon, wie gesagt, mit Platz 2 dann übertüncht worden ist und diesen auch entgegenkam. BMW, muss man sagen, vergibt ja wirklich eine große Siegchance. Nämlich war man in der Anfangsphase sehr, sehr stark dabei. Man war sehr gut eingestuft in diesem Rennen, was die BOP angeht. Gab es ja auch viele Diskussionen, bei BMW relativ unverändert gewesen. Das Fahrzeug in der IMSA, muss man sagen, war man jetzt nicht allzu gut aufgestellt, wie vergleichbar in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, obwohl man sagen muss, dass es in der Langstrecken-Weltmeisterschaft verhältnismäßig hier und da ja dann doch deutlich ausgeglichener zugeht als noch in der IMSA. Da werden dann doch teilweise dann immer so Wellenbewegungen gefahren. Aber sonst insgesamt passt die IMSA BOP dann doch hier und da ganz gut. Sie ist dann immer nur bei den Sprintrennen in den Stadtkursen immer etwas kurios. Zur Rennhalbzeit hatte man, oder kurz vor der Rennhalbzeit hatte man eine Doppelführung angeführt. Dann gab es aber Probleme, Bremsprobleme, zwang dann die 24 mit Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor das Spider-Man-Fahrzeug zur Aufgabe. Das Schwesterfahrzeug mit der 25, Startplatz 10, war jetzt nicht unbedingt eine gute Ausgangslage, aber man hat Führungsarbeit leisten können, bis es dann zu einem Reparaturstopp kam, nämlich wegen Problem an der Kühlung, und so verpasste dann BMW mit WRT den ersten Sieg, genau ein Jahr nach dem finalen Triumph des Vorgängerteams, nämlich von Rahan Letterman Lanigan Racing. Die Enttäuschung bei BMW war dementsprechend ja auch in ihrem Statement sehr ernüchternd. Man ist sehr enttäuscht gewesen. Es ist immer sehr ärgerlich, wenn man wegen technischen Problemen oder durch Ausfälle dann zurückfällt. Es ist aber umso bitterer, wenn man eben das ganze Wochenende über eine starke Pace zeigen konnte und deshalb eine gute Chance um den Sieg hatte. Blicken wir noch in der GTD-Klasse mit dabei und dort machen wir dann Ergebnisdienst und dort war dann man dort gewisserweise erfolgreich in der GTD-Klasse mit dem Temerario von der Mannschaft Pfaff, die aber ja gleichzeitig auch ein ja unschönes Ergebnis liefert haben, nämlich man wird sich aus der GTD-Klasse zurückziehen in der IMSA World Tech Sportscar Championship. Also wie es dann dort weitergeht, ist auch eine Frage, genauso wie es mit der Mannschaft rund um Paul Miller Racing angeht, die 8 Runden Rückstand hatten, das Rennen dort auf 11 beendet haben. Tandy, King und Milner, das Aufgebot, einmal Porsche, dann Corvette auf 2 und 3. Um auf Paul Miller Racing zurückzukommen, wenn das ein bisschen chaotisch klingen sollte, war, dass es jetzt wohl finanzielle Probleme gibt und aufgrund natürlich auch mit den Teilebeschaffungsmaßnahmen, die zwar unterstützt werden von BMW, aber auch natürlich für da nicht alles unterstützt, dort scheint es wohl dann in der aktuellen Form zumindest nicht mehr weitergehen zu können. GTD-Klasse, gewonnen von Russell Ward, Philipp Ellis und Indy Donche vor dem Tirasi Ferrari und dem Auto von Dragon Speed, der Corvette Z06, das eben nach 6 Stunden. Ja, das dann in gewisser Weise dazu. Gehen wir noch kurz ein und machen Ergebnisdienst in der GT World Challenge Europe. Das Ganze in Magny-Cours. Einmal gab es ja ein Nachtrennen, so wie es schön heißt, das dann eben am Samstag, das kurz nach dem NLS-Lauf am Nürburgring. Deshalb, wie gesagt, hat es ja auch ganz gut gepasst für Dylan Pereira. Das Rennen 1 gewonnen, Jules Gonon und Dani Hunkader, das relativ uneingeschränkt und unangefochten vorne. Thomas Nöber, Arthur Leclerc auf Platz 2, Kube Pauls und Nick Ketim auf 3. Auer Engel dann auf 4 und Dean McDonald und Marvin Kirchhoff auf 5. Dahinter folgend dann die Fahrzeuge von WRT und von Boots im WDS auf 6, 7 respektive 8 und 9 und auf Platz 10 Tomasco, Mosca und Matthias Sagazeta auf Platz 10. Rennen 2 ebenfalls stark angefangen von Mercedes AMG, aber ja, dort in gewisser Weise federn lassen, Platz 8 dann am Ende rausgesprungen, gewonnen dann das Auto von Lionspeed GP, Bastian Buß, Ricardo Feller, ein weiterer Erfolg in der Sprintcup-Wertung, Mathis Lismont und Ingarcio Montenegro, das in gewisser Weise überraschend, das Silver-Cup-Auto dann auf dem Podium gestanden für die WRT-Mannschaft und auf Platz 3 dann Luca Engstler und Patrick Niederhauser, die sich dort dann auf Platz 3 wiedergefunden haben. Insgesamt die Leistung noch gut von der AF Corse-Mannschaft von Thomas Neubauer und Arthur Leclerc. Platz 4 und auf Platz 5 dann das Eastern Talent Auto von Simon Reicher und Christopher Hase. Gab ja noch die Unterbrechung, die am Sonntag dort war und deshalb das Rennen etwas nochmal anders gestaltet worden ist. Max Hesse, Valentino Rossi, ähnlich enttäuschend wie Gounod und Trunkadea dann am Sonntag und Amaury Coldale und Jordan Pepper dann auf 11. Auch kein erfreuliches Ergebnis dann für das zweite WRT-Auto. Charles Wertz und Kelvin van der Linde erst gar nicht das Ziel gesehen. Nach 10 Runden war dort dann Schluss. In der Sprintwertung ist es weiterhin noch führend. Kelvin van der Linde und Charles Wertz, die sich dort mit 3 mageren Punkten aus Magny-Cours verabschieden haben. Ricardo Feller und Bastian Buß klar deutlich Punkte gut gemacht, genauso wie Hunkader, der sich dort auf 3 setzt und auf Platz 4 dann Arthur Leclerc und Thomas Neubauer. Dort der Abstand ist rund bei 8,5 Punkten. Mauro Engel und Thomas Neubauer dann mit 14, Mauro Engel und Lukas Auer, Thomas Neubauer wie gesagt 41 Punkte, Lukas Auer 40 Punkte dort, die mit 7,5 Punkten dort rausgegangen sind. Damit der Abstand 9,5 Punkte. Weiter geht's dann in, und das mit dem Endurance Cup Rennen dann vom Nürburgring. Und dann weiter, wie gesagt, in der Sprintcup-Wertung dann mit Zandvoort und Barcelona. Also noch 2 Sprintcup-Wertungen und dann in Portimao das letzte Rennen der Saison, das in der Endurance Cup-Wertung ansteht, das dann Ende Oktober. Besprechen wir natürlich auch in ausführlicher Form. Ausführlich geht's auch nächste Woche weiter. Dort geht's dann weiter mit der DTM, die sich dann präsentieren wird am dem folgenden Wochenende, nämlich das auf dem Nürburgring. Sonst jetzt an diesem Wochenende sehr rennfrei, deswegen haben wir in gewisser Weise auch keine Vorschau für euch parat. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir melden uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder mit der neuesten Ausgabe GT Talk hier auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.